Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu dem Podcast mit der größten Virenlast im The Pod-Universum. Angetreten sind zum einen Domschott, das bin ich, und zum anderen Nils Ehring. Hallo Nils.
Hi, das bin ich, ja.
So, sollen wir es auflösen, Nils? Warum ja, die höchste Virenlast? Ich kann es sagen, und zwar haben wir beide in den letzten Wochen uns herumgeschlagen mit einer Corona-Infektion. Bei dir ist es noch etwas frischer als bei mir, aber ich glaube, wir bringen beide gerade ein gutes Virengewicht auf die Waage.
Ja, ein paar Milligramm oder in was für Einheiten man das auch immer misst, ja.
Aber du hattest schon gesagt, du fühlst dich schon wieder aus dem gröbsten Sturm raus.
Genau, genau. Also wir bin mal gespannt, vielleicht geht mir auch die Stimme etwas flöten im Laufe des Gesprächs. Also so längerfristige Gespräche ist jetzt auch schon eine Weile her, aber ja, wird schon klappen. Wir können ja zur Not auch pausieren. Wir lassen es langsam angehen, hast du ja selber schon gesagt.
Wir machen das ganz langsam. Ich glaube, so wird es dann sein, wenn wir später mal Rentner sind und noch podcasten, da werden wir auch regelmäßige Verschnaufpausen einlegen müssen. Finde ich eigentlich ganz charmant. Ich habe letzte Woche, ich bin ja offiziell schon raus, ich bin wieder negativ, habe aber noch so kleinere Symptömchen und habe letzte Woche mit Sebastian Stange schon fantastische Podcasts aufgenommen. Da habe ich aber gemerkt, ui, da muss die Lunge schon noch ein bisschen treten, um bis zum Ende des Satzes zu kommen, aber wir sind durchgekommen und jetzt, es wird jeden Tag ein bisschen besser.
Ja, ist doch gut so, ja.
Noch schöner wäre es natürlich, Nils, ich sag's mal so, wenn wir heute über ein Spiel sprechen würden, das uns auch innerlich glücklich und damit auch gesund macht, aber das Gegenteil ist der Fall. Wir haben mal wieder, ich sag mal, in die Kackkiste gegriffen.
Aber man muss dazu sagen, interessanterweise, es war ja eigentlich es war einer der zahlreichen Hörerwünsche im Forum. Also wir sollten uns doch mal mit japanischen Spiel beschäftigen. Hätten wir bisher noch nicht so auf der Agenda gehabt. Gut, hätte der Zuhörer auch ein anderes Spiel erwartet als das jetzt hier. Also was ich damit vorweg sagen möchte, das ist nicht das einzige Mal, dass wir uns noch mal mit einem japanischen Spiel beschäftigen. Ja. Und da wird sicher auch noch Besseres dabei sein.
Dann. Das ist gut, dass du das sagst. Die lieben Japan-Fans, die sollen jetzt nicht traurig von dann ziehen. Wir werden sie noch glücklich machen, indem wir auch in Zukunft nochmal einen Blick auf dieses Land und seine Spiele werfen. Aber man muss auch sagen, ehrlich gesagt, man hätte es jetzt nicht ahnen können. Das Spiel, um es noch weiter hinauszuzögern, wie es denn heißt, sieht nach außen hin vielversprechend aus, zumindest wenn man mal anguckt, wie so der Leumund des Spiels ist. Ja. Man kann zum Beispiel die Steam-Seite mal öffnen. Da sieht man, es erschien am 28. Oktober letzten Jahres hierzulande und hat aktuell über 3600 Steam-Reviews, die sich bei größtenteils positiv eingependelt haben. Das klingt ja eigentlich schon mal nach dem Spielspaß gerannt, wie man in den 90ern sagen würde. Das ist ein Spiel, das wird einfach wahnsinnig gut sein, stellt sie heraus. Nein, es war nicht wahnsinnig gut.
Und wer ist schuld an dem Ganzen? Ich eigentlich.
Ja, das musst du jetzt mal erzählen. Ja. Also wir können es ja mal auflösen, wie es heißt. Für diejenigen, die die Folgenbeschreibung noch nicht gelesen haben, gelobt seid ihr. Der Name des Spiels lautet Project Zero, Priesterin des schwarzen Wassers. Oder, wenn man nicht in Europa lebt, heißt das Spiel Fatal Frame, genau. Maiden of the Black Water.
Genau. Und ich glaube, Project Zero ist auch in den USA, meine ich auch, die Bezeichnung dieser Reihe.
Das ist gut möglich.
Ja, genau. Ja, und ich bin da, wie gesagt, ein bisschen schuld dran, weil wir haben uns ja dann mal zusammengesetzt, haben überlegt, okay, da gab es jetzt diesen Hörerwunsch, und dass wir uns auch mal mit japanischen spielen. Und da ist mir auf Anhieb, kann ich auch gleich mal ein bisschen erzählen, warum das auf Anhieb bei mir so in den Kopf gekommen ist, ist mir die Fatal Frame-Reihe. Ich sag's mal unter dem Namen ist die Reihe mir auch bekannt. Ist mir als allererstes Spiel so direkt eingefallen. Japanische Horrorspiele, Fatal Frame. Hintergrund dazu ist, die meisten Zuhörer wissen das ja, ich habe 2008 bis 2012 unter André gedient bei krawall.de, also die guten alten KGN-Zeiten. Und das war eine Zeit, wo, also Horrorspiele waren noch nicht so weit gesät. Es gab nicht so eine riesen Auswahl an Horrorspielen, wie es so heute gibt. Und damals sind mir in diesen 4 Jahren als Redakteur da vor allen Dingen so Wii-Spiele komischerweise in Erinnerung geblieben, also Wii-Horror-Titel, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du es kennst, eigentlich total unterschätzter Ableger der Silent Hill-Reihe, Silent Hill Shattered Memories. Auf der Wii gab's das, wurde dann hinterher auch nochmal für die anderen Konsolen der damaligen Generation nochmal rausgebracht. Und da war dabei ein Spiel, das hieß Project Zero 2 und das war für die Wii. Und das war eines der ersten Horrorspiele, an die ich mich, also jetzt, ich sag mal, nach der ganzen Ära mit Resident Evil und so weiter, die mir so richtig in Erinnerung geblieben sind mit ein, zwei Momenten, wo ich mich echt ziemlich erschrocken habe, so. Und ich fand die Fatal Frame Reihe damals so interessant wegen dieser Einbindung der Kamera. Also man benutzt eine Kamera im Spiel. Und das fand ich ziemlich interessant. Und ich war natürlich auch damals schon, muss ich auch zugeben, mich hat diese ganze japanische, asiatische Horrorwelle so um 2000, Ende der 90er und in die 2000er rein total mitgerissen. Das war halt auch nochmal so ein Aspekt, der dann so ein besonderes Interesse an dieser Fatal Frame Reihe auch bei mir getriggert hat, ja.
Ja, also faszinierend zu hören. Ich bin da völlig, komme von einer völlig anderen Ecke. Ich habe zum Beispiel nie eine Wii oder eine Wii U besessen, nie, gar nicht. Ich verbinde mit der Wii U, war das dann, glaube ich, auch nur ein Horrorerlebnis, und das war über Umwege ein Horrorerlebnis, denn da war ich auf, ich glaube, es war sogar meine erste Gamescom, wo ich beruflich war, und da hatte ich einen Termin bei Nintendo. Und dann bin ich dahin, und es war ja alles wahnsinnig aufregend für mich. Also erste Gamescom beruflich, überhaupt auch meine erste Gamescom. Ich war da ja nie privat, um Gottes Willen. Und dann durfte man da sich mit diesen Entwicklern und Entwicklerinnen zusammensetzen und Business-Termine haben und alles aufregend. Und dann war ich bei Nintendo, und da haben die mir irgendein Spiel auf der Wii U gezeigt und haben mir dann den Controller in die Hand gedrückt, dieses, ne, das Wii U-Gerät da mit dem Monitor und allem. Und dann sollte ich es mal spielen. Und ich hatte bis zu dem Moment noch nie in meinem Leben eine Wii U in der Hand. Und dann merkte ich, ich weiß nicht mal, wo die Knöpfchen sind. Wenn auf dem Monitor steht, drücke ZB oder was. Ich habe ja noch nie sowas gesehen, weil wo soll denn ZB sein? Und dann, da habe ich mich ein bisschen blamiert. Und das war für mich ein Horrorerlebnis. Das ist aber auch das Einzige, was ich mit der Wii U verbinde. Sonst weiß ich nur, und da bin ich gespannt, ob du das kennst, aber ganz sicher glaube ich, ein Spiel erschien. Ich glaube, das war sogar ganz zu Beginn von der Wii U, das ein Horrorspiel war und das mich immer interessiert hat, aber ich habe es natürlich ja nie gespielt. Und zwar hieß das Zombie U.
Oh ja, das habe ich auf der PS3 gespielt, ja, genau.
Ja, genau, ein Spiel, das besonders deswegen so interessant war, weil die Figuren, die man spielt, die können in diesem Horrorspiel sterben und dann startet man einfach mit einer neuen Figur. Und das war irgendwie, glaube ich, ziemlich cool.
Genau, und auch da die Einbindung des Controllers, also dass man damit auch irgendwie so wie eine Kamera auch dann rum, also mit dem rumhandwerkte, das war, glaube ich, auch schon mit da drin. Und also jetzt, hast du einen Bezug zu japanischem Horror generell? Also jetzt Horror-Kino auch zu der Zeit oder so? Hat dich das damals interessiert?
Also Horror-Kino auf jeden Fall. Horror-Spiele, jetzt kommen wir an so eine Weggabelung, und das Spiel, das wir heute besprechen, ist die falsche Richtung quasi abgebogen, für mich zumindest. Und zwar gibt es viele Spiele aus dem asiatischen Raum, auch japanische Horrorspiele, die ich sehr mag, die aber genau anders sind als das, was wir heute besprechen, nämlich Spiele, das sind oft so Indie-Spiele, das sind auch gerne Horror-Point-and-Click-Adventures, da gibt's auch eine ganze Menge. Das mag ich sehr, sehr gerne. Da wird auch viel mit so, zum Beispiel auch japanischer Mythologie, so, ne, so diese ganzen Dämonen und so, wird damit gearbeitet. Das finde ich toll. Aber auf der anderen Seite des Spektrums sind Spiele dieser Art, wie wir es heute besprechen, die also zum einen so, wie sage ich denn, so unangenehm sexualisierte Protagonistin haben und dann noch das Ganze verbinden mit so einer On-the-Nose-Gamifizierung. Ja, ja. Und die beiden Elemente, die haben wir heute vor uns, und die finde ich, muss ich sagen, finde ich öde.
Wobei ich sage, Aspekt, dieses Sexualisierte fand ich hier, ja, gibt so ein paar Elemente, aber es ist, also wir sind hier nicht auf einem Level wie Beachvolleyball in Dead or Alive oder sowas. Ja, also so, da sind wir noch nicht.
Aber es war schon unangenehm.
Ja, durchaus. Ich hatte sogar ein, zweimal das Gefühl, ob das nicht sogar hier ein bisschen so der Kamerawinkel, ob das nicht sogar ein bisschen angepasst wurde für den europäischen Markt, wo ich gedacht habe, das ist ja eigentlich schon fast ein bisschen zu wenig für ein japanisches Spiel. So, ja, gebe ich dir definitiv recht. Ich habe halt nochmal, um nochmal ein bisschen da zurückzukommen, nochmal zu diesem Thema mit dem, also mich hat das Thema mit paranormale Ereignisse zu dokumentieren, und das ist ja, da weißt du ja, die Kamera an sich ist ja auch immer in Horrorfilmen auch schon immer ein großes Element gewesen. Ich kann da sehr den thailändischen Horrorfilm Shutter empfehlen von 2004, der wirklich sehr, sehr creepy ist diesbezüglich. Und ich fand das immer auch interessant, du kennst, es gibt ja diese, kann man sich auf YouTube den ganzen Tag mit beschäftigen, paranormale Fotos, ne, so zum Beispiel, so, dass die Kamera eröffnet den Blick in eine andere Welt. Und das fand ich immer sowohl in Horrorfilmen als auch in Literatur oder auch in Spielen immer ziemlich interessant, und bei Spielen umso mehr, weil ich dann selber den Blick durch die Kamera auch habe, so, und ich kann den selber auch dirigieren und kann entscheiden, wo ich gerade hinschaue. Und das hat mich schon immer gereizt. Und ich meine, ich habe nochmal geguckt, heute zufällig, wir haben durchaus Spiele, Darkness Under My Bed, daran sei nochmal erinnert. Ja. Das hat ja auch diese Fotoästhetik, und auch in Visage gab es sogar Momente. Also Horrorspiele bedienen sich dieses Elements sehr gerne auch, ja.
Total. Und hier, wie gesagt, wird das ja auch gemacht, sogar zentral als Spielmechanik ins Geschehen hineingerückt. Die Arbeit mit einer Fotokamera, das werden wir alles noch genau erklären und auch worum es in dem Spiel geht. Man merkt beim Spielen auch, das ist ausgelegt gewesen auf das Originalgerät, wofür es erschienen ist, nämlich die Wii U, wo ja mit diesem Gamepad dann wunderbar dieses Fotoschießen nachgeahmt werden konnte. Man hat ja den Controller in der Hand gehabt und konnte das so hin und her bewegen und da war dieser Monitor drauf und dann fühlte sich das so an, als würde man wirklich eine Kamera schwingen und damit Fotos machen. Das geht so ein bisschen verloren, sage ich mal vorsichtig, wenn man es am PC spielt, wie ich es gemacht habe. Hast du es eigentlich auch auf dem PC gespielt oder hast du...
Ich habe es auf der Xbox gespielt, auf der Series S, ja, genau.
Bin mal gespannt, ob das nochmal irgendwie was anderes mit uns macht. Aber genau, genau, also die Kamera spielt hier eine große Rolle, nur die Art und Weise, wie das Ganze so inszeniert wird, hat mich dann ganz schön rausgeworfen, aber darüber werden wir noch sprechen. Nochmal ganz kurz, ich habe es jetzt nicht so richtig rausgehört, ich schieb's aber auf meine Virenlast, und zwar diese Fatal Frame-Reihe. Hast du Spiele aus dieser Reihe leidenschaftlich gerne gespielt oder war das immer so ein Egal-Franchise für dich?
Nee, das war eher sowas, das war im Rahmen meiner Tätigkeit als Redakteur, habe ich da einen Test zugemacht für eines der Fatal Frame-Spiele. Und dann, das war das erste, ich kann mich nicht mehr erinnern an den Titel, wo ich mir gedacht habe, so, das war echt ganz cool. Da habe ich auch ein paar Gänsehautmomente auch wirklich gehabt. Und dann von da an, ich habe diese Reihe dann nicht irgendwie explizit verfolgt und oh, da kommt ein neuer Teil, sondern wenn der Name fiel oder Project Zero war immer so, ah ja, das war dieses coole Spiel, was ich damals auf der Wii auch gespielt habe. So, das war immer so eher so dran erinnern, aber gezielt danach geschaut. Also ich wusste, das haben wir ja dann im Vorgespräch zu dieser Folge so besprochen, dass es einen neuen Teil gab.
Ja.
Und deswegen hatte ich das einfach mal so vorgeschlagen, weil ich mir gedacht habe, ach, das könnte man ja mal wieder mal revisiten, das Ganze. Ja.
Ja. Dann würde ich sagen, Nils, tauchen wir ein in die Spielwelt und worum es da eigentlich geht. Nochmal kurz zur Rahmung. Wir haben schon gesagt, das ist der fünfte Teil des Fatal Frame Franchises. Erschien ursprünglich 2014 und letztes Jahr dann, wie gesagt, auch jetzt mittlerweile auf dem PC zum Beispiel daheim. Ich würde vorschlagen, Nils, ich lese einmal einfach vor, was auf der Steam-Page offiziell beworben wird als Zusammenfassung der Story. Und dann anschließend sage ich, wie ich es zusammenfassen würde.
Okay, ja, gerne.
Okay, also, ich lese die offizielle Beschreibung vor. Achtung, die lautet wie folgt. Der Hickamy-Berg wurde einst als heiliger Ort verehrt. Dieser Ort ist Heimat einer einzigartigen Religion, die auf dem Glauben an und der Verehrung von Wasser als göttlichem Wesen begründet ist. Man erzählt sich, dass an diesem Ort viele grausame Ereignisse stattfanden und mysteriöse Phänomene zu beobachten sind. Diese mysteriöse und verschlungene Geschichte folgt den drei Protagonisten Yuri Kosukata, Miyu Hinasaki und Ren Hoyo, die jeweils den unheilvollen Hikami-Berg, einen Ort, an dem viele ihren Tod gefunden haben und die Geheimnisse erkunden, die sich dort verbergen. So. Das ist die offizielle Spielbeschreibung. Klingt, finde ich, eigentlich ganz interessant. Drei Personen machen sich zum selben Ort unabhängig voneinander auf, um da irgendwie einem komischen Geheimnis nachzugehen. Am Ende ist es aber so ein bisschen, ich fühlte mich erinnert wie an dieses Pokémon Safari Fotospiel vom N64. Man läuft da durch und macht Fotos von Geistern. Das ist es im Grunde. Und auch das, muss ich sagen, klingt als grob Zusammenfassung immer noch interessant. Aber wie es sich dann entpuppt, wie gesagt, ich fand das schlimm.
Genau, und ich finde, diese Inhaltsangabe spiegelt auch ganz gerne, also weil sie ist so ein bisschen kryptisch, ne? Nur so Sachen werden angedeutet und es spiegelt eigentlich auch ganz gut die Erzählweise auch des Spiels wieder. Ich greife da kurz mal vorweg. Also du hast sehr viel mit Texteinblendungen, vor allen Dingen, wenn man zwischen den Charakteren wechselt, indem man wieder so ein bisschen als Spieler abgeholt wird, das und das ist ja passiert, jetzt bist du wieder da und da. Und dann hast du dazwischen auch so Ingame-Cutscenes und so. Also es ist alles sehr zusammengeschmissen und auch teilweise etwas verwirrend. Und das gibt diese Inhaltsangabe aber eigentlich ganz gut wieder.
Ja, total. Und wie gesagt, wir werden dann dazu kommen, da gab es so ein paar Dinge, vor allem von der Inszenierung, die mich rausgerissen hat, aber grundsätzlich mag ich diese Idee, den Plot schon. Also wie gesagt, ein mystischer Ort, der Hikami-Berg, den es ja auch wirklich gibt da in Japan, wo zu dem diese drei Protagonisten dann aufbrechen, das klingt schon alles ganz cool. Aber wie gesagt, wir werden dann drauf kommen, die Ausführungen, da waren Dinge dabei, die haben mich total von abgestoßen. Wie hast du denn, ich frag dich jetzt einfach mal, wie hast du denn den Spieleinstieg wahrgenommen? Weil dieses Spiel, das ist ja aufgeteilt, könnte man sagen, in einen klassischen Prolog, der dann ne, so kleine Geschmäckle für die Spielwelt gibt. Dann gibt es so eine Art Cut und dann geht eigentlich unsere Spielgeschichte erst los. Wie waren denn so einfach so deine ersten Eindrücke?
Also der Einstieg war schon sehr, also wie du sagtest, der Prolog, so ein bisschen losgelöst von den späteren Erzählepisoden, war sehr abrupt. Man wird da eigentlich ziemlich so reingeschmissen in so eine etwas, ja, so eine gruselige Spielumgebung. Mir ist halt sofort aufgefallen, das ist ein ungewohnt so ein gamiger Einstieg, ne, so richtig so ein Tutorial-Charakter, wo ich dann halt an die Grundelemente des Spiels so herangeführt werde. Also da lerne ich so Sachen wie, jetzt muss ich wegrennen, hier mit der Taste kann ich mich schnell umdrehen und dann wiederum wegzurennen. So interagiere ich mit Objekten und das ist alles sehr, ja, sehr gamey gewesen. Also da habe ich mir gedacht, das ist so eine Art Tutorial in einem Horrorspiel habe ich seit Jahren nicht mehr gespielt. Das war so das allererste, was mir aufgefallen ist.
Ja, ich würde, also ich hab mir das auch gedacht, ich würde aber sogar noch einen Schritt zurückgehen und da bin ich schon gleich an einem Punkt, der mich, und ich habe immer noch nicht so richtig hinterfragen können, warum eigentlich, direkt rausgerissen hat und mir schon so direkt ein bisschen, weiß ich nicht, den Spaß genommen hat, denn wir lernen ja dort eine Spielfigur kennen, die, ich sag mal, im Prolog vor allem die Hauptfigur ist. Und das ist eine junge Frau. Und diese junge Frau, die ist so, also die ist so übertrieben normschön, also so perfekt einfach, weißt du? Sie ist perfekt geschminkt, sie hat eine sportliche Statur, sie hat so ein bisschen aufreizende Kleidung und beginnt natürlich ihr Abenteuer im Wasser. Das heißt, sie ist durch und durch durchnässt. Man meint sogar so ein bisschen durch die Kleidung durchschauen zu können. Und das ist so ein Character-Design, das haut mich raus einfach. Und jetzt geht es gar nicht darum, dass sie irgendwie aufreizend gezeigt ist, sondern man nimmt ihr nicht ab als Figur, dass sie dort gerade wirklich ist, wo sie ist. Weil, wie gesagt, da ist kein Zentimeter Schminke verlaufen, die Haare sehen perfekt aus. Ja. Und dann halt noch, dass sie als so extrem attraktiv gezeigt wird, das ist so ein Immersionsbruch von Anfang an. Das fällt mir schwer, mich ja dann auf so ein Spiel einzulassen.
Die ist völlig fehl am Platze. Das ja, finde ich genau. Auch. Also auch, und das, wir kommen später nochmal zu den Spielumgebungen. Das ist eigentlich eines der großen Pluspunkte des Spiels. Also es gibt durchaus coole Kulissen auch. Und wie du schon sagtest, das ist teilweise echt so gritty und dreckig halt auch da. Und da ist auf jeden Fall ein Bruch zu dieser Spielfigur. Zumal du da auch schon im Tutorial hast du so Momente, wo das Spiel immer wieder die Regie übernimmt und einen sowieso auch nochmal so rausbringt. Also jetzt in dem einen Moment wird mir erklärt, wie ich bestimmte Sachen mache, interagiere mit Objekten. Im nächsten übernimmt das Spiel dann die Regie und dann habe ich so, und das ist halt auch so ein Konglomerat an so klassischen, würde ich mal sagen, japanischen Horror-Klischees, hast du immer wieder so Momente, wo du hast dann so grislige Schwarz-Weiß-Bilder, ne, die so Schlieren haben, als ob das irgendwie eine alte Filmrolle wäre. Und du hast immer wieder so Momente, wo dann auch irgendwie schon so Sachen vorweggegriffen werden, wie The Ring lässt grüßen, irgendwelche weiblichen Geister mit langen, nassen Haaren. Wasser spielt ja hier ohnehin eine wichtige Rolle. Und alles so Momente, die einen auch immer wieder rausziehen aus dem Ganzen. Ja,
und es sind nicht nur Frauen mit langen schwarzen Haaren, die ihren Nass auf den Kopf kleben, sondern es sind gleichzeitig auch Frauen mit wahnsinnig großen Brüsten, die notbeholfen von irgendwelchen Gewändern bedeckt werden. Und auch da, Nils, ich meine, ich habe nichts, überhaupt nichts gegen also Brüste sowieso nicht, aber auch nichts gegen irgendwas anderes, was ich gerade beschrieben habe. Ja. Aber es ist so fehl am Platz. Es ist einfach so fehl am Platz. Weißt du, wenn da eine Gottheit der Wollust wäre, die da in dem Wasser herumsteht und der ich ausweichen muss, okay, dann glaube ich, dass sie so aussieht. Aber doch nicht so. Da stehen einfach 6, 7 von diesen dickbusigen Geisterfrauen rum, nass, notdürftig bekleidet. Weißt du, ich kann es nicht ernst nehmen. Liegt's an mir, Nils? Ist es mein Fehler?
Nee. Erinnerst du dich, es gibt so Krabbel-Animationssequenzen. Da muss man dann irgendwie, man entdeckt dann ein Loch in der Wand und dann kann man eine Taste drücken und dann ist die Kamera fährt so ein bisschen weg und so zur Seite und dann krabbeln die da immer so durch. Und dann denke ich immer so, ja, also das ist schon interessant, dass die Kamera jetzt genau so eine Perspektive eingenommen hat. Hinten immer dieses knappe Kleidchen, was natürlich durchaus alles bedeckt, keine Frage. Mhm. So, aber da denke ich immer so, okay, warum habe ich das jetzt angucken müssen? Aber wie gesagt, also mir ist es jetzt nicht, weil ich da das schon gewohnt bin oder so, aber diese Momente sind mir aufgefallen, aber sie waren jetzt nicht so vordergründig. Also das ist jetzt kein, ich glaube schon, dass die Entwickler hatten, dass der sexuelle Aspekt stand nicht im Vordergrund, sondern schon noch der Versuch, irgendwie für Gänsehaut zu sorgen. So.
Total. Also ich bin auch immer wieder begeistert davon gewesen, von dieser Fallhöhe zum einen. Das Charakterdesign war für mich völlig in die Tonne. Zum anderen sieht man schon im Prolog, wenn man sich durch diese Spielwelt begibt, die ist wirklich, und das war für mich eigentlich immer der Höhepunkt des Spiels, die Soundkulisse und die Präsentation der Kulissen, die ist zwar wirklich immer toll. Also ich mochte es sehr, ich fand das sehr gruselig, mich durch diese Areale zu begeben. Die sehen düster und dreckig aus. Es knarzt und ächzt und man hört in der Ferne irgendwelche Geister und Kreaturen und sowas. Das war immer richtig toll, sogar schon im Prolog. Aber wie gesagt, demgegenüber stand dieses Character-Design, das hat mich immer ein bisschen rausgeholt. Ich höre bei dir raus, du fandst die Umgebung und wie diese ganzen Level gestaltet sind auch überwiegend toll, oder?
Ja, eigentlich schon. Also ich fand auch den Lore drumherum, ich meine, auch das natürlich, also ist jetzt nichts Neues, sie haben das Rad nicht neu erfunden. Ne? Es gibt ja auch in Japan diese Wälder, wo angeblich sich sehr viele, wahrscheinlich nicht nur angeblich, sondern sich viele Menschen auch umgebracht haben. Ja. Also so Orte, wo Leute halt auch dann den Selbstmord begehen. Das schwang hier ja auch mit, dass an diesem Mounty Kami auch sehr viele, ja, dass Leute sich umbringen. Dann gibt's ja noch dieses Phänomen mit, also Massenselbstmord oder mehrere Leute, die das begehen. Das ist auch ein Thema des Spiels. Dann diese Vorstellung, dass man sich durch diesen Wald bewegt, diesen Berg hinauf, wo dieser sogenannte Selbstmordwald, das fand ich schon ganz cool. Und man findet immer wieder auf dem Weg diesen Berg rauf mit diesen drei Charakteren, findet man dann verlassene Ruinen oder so alte Bauernhäuser oder so überflutete Kryptas gibt es auch und Höhlen. Das fand ich eigentlich alles ziemlich stimmungsvoll. Und das Motiv des Wassers, also es gibt so eine Passage hat mir besonders gefallen, wo man sich durch diesen Wald bewegt und dann gibt es so eine Passage, wo da läuft man so durch so eine Schlucht und von oben kommt das Wasser so runter. So. Und es wird ja auch als Blackwater auch da bezeichnet. Und also das fand ich, das war schon echt stimmungsvoll. Und vor allen Dingen, wenn man in diesem Wald unterwegs ist, genau wie du sagst, da gab es so ein paar Atmo-Effekte, wo ich mir auch gedacht habe, so, oh, das ist jetzt schon ziemlich creepy. Und es gibt da auch, also wir kommen ja gleich nochmal zum Einsatz der Kamera, da waren so ein paar Momente, wo man, da entdeckte man die Geister an Orten in dem Wald, wo ich auch gedacht habe, so, oh, das ist jetzt ganz cool gemacht. So, ja.
Ja, und dann würde ich sagen, also wollen wir
kommen wir zur Kamera, oder?
Ja, kommen wir zur Kamera.
Ja.
Also, ich bin dafür, wir erzählen erstmal, wie wir an die Kamera rankommen. Ach, Nils, das ist alles so ein Quatsch. Also.
Die heißt auch Kamera Obscura, das ist schon das Geilste, ja.
Also, das ist ja, also folgendes. So, der Prolog ist vorbei, man ist jetzt plötzlich in der Spielwelt und steuert eine andere Figur, die heißt Yuri. Und Yuri ist, wie sieht sie aus? Mal wieder wunderschön, perfekte Haare, perfekte Haut, geschminkt, alles mega, Kostüm, knapp, wie es nur sein kann. Und sie trifft sich mit einer anderen jungen Frau, ebenso attraktiv, die Hiskora heißt, oder wie man es auch ausspricht. Und diese Hiskora trifft unsere Protagonistin vor einer Ruine und sagt schon so sinngemäß, alles klar, wir gehen da jetzt rein und werden uns auf die Suche nach irgendwelchen alten Geistern machen. Und um die sichtbar zu machen, benötigen wir diese besondere Kamera Obscura und damit können wir die Geister sichtbar machen und irgendwie mit denen interagieren. So. Und dann bekommen wir eine Kamera überreicht und dann ist jetzt die große Preisfrage, Nils. Wie lernen wir in diesem japanischen Spiel die Kamera zu benutzen? Ich kann es dir sagen, Nils. Man muss verschiedene Hotspots der leicht bekleideten Hiskora abscannen und fotografieren, vom Kopf bis zum Bauch. Und dann darf man erst quasi das Spiel fortsetzen. Und da dachte ich mir auch direkt wieder, ach du liebe Zeit, ich weiß nicht, ob ich damit meinen Spaß haben werde.
Also man muss ja hinterher dann keine Menschen mehr fotografieren, eher dann ja auch teilweise halbnackte Geister, aber da kommen wir dann später nochmal zu. Aber das fand ich auch ein bisschen platt, ehrlich gesagt. Und ich werde später auch nochmal ein bisschen was zu dem eigentlichen Ableger von der Reihe erzählen, den ich auf der Wii gespielt habe. Nämlich da war die Kamera bei weitem nicht so auch als ein Gameplay-Element ausgeschlachtet, sage ich jetzt mal. Und ich fand es da auch eher etwas geschmacklos vom Einstieg. Wobei, das fand ich noch ganz interessant, diese beiden Mädchen, die haben irgendwie so die Fähigkeiten von einem Medium auch, oder die eine zumindest, ne, die man dann auch, glaube ich, fotografiert. Also, dass die Fähigkeit haben oder besonders ausgeprägt haben, dass sie mit diesen Kameras halt übernatürliche oder paranormale Dinge auch einfangen können.
Ja, willst du mal versuchen, dieses Kamera-Anvisiersystem ein bisschen genauer zu erklären?
Ich glaube, du hast es sehr schön notiert. Vielleicht können wir es gemeinsam angehen. Weil ich muss ehrlich sagen, ich fand es sehr chaotisch. Also ich kann gerne was dazu sagen, weil die Kamera ist ja nicht nur für die Kämpfe da, sondern hat noch ganz viele andere wichtige Elemente. Da kann ich gerne noch mal was zu sagen. Dann, ja.
Ja, also im Grunde ist es auch ganz einfach. Also man, es reicht nicht einfach nur ein Foto jetzt in diesem Fall von der Hiskora zu machen und später von den Geistern, sondern diese Zielobjekte, die haben Hotspots. Und man muss quasi die Hotspots, die sich an verschiedenen Orten des Körpers unseres Ziels befinden, immer wieder anvisieren und finden und einzeln fotografieren. Und erst wenn wir das gemacht haben, können wir ein Endfoto machen, mit dem wir dann quasi jetzt im späteren Fall den Geist verbannen können. Und das hat, finde ich, schon eigentlich eine ganz spannende Implikation, nämlich, das hatten wir auch in anderen Spielen, in denen wir über Kameras in Horrorspielen gesprochen haben, man wird zu dem gezwungen, was man eigentlich am wenigsten machen will, wenn es ein gutes Horrorspiel ist, nämlich hinzuschauen. Mhm. Also, wenn später die Geister kommen, muss man sie quasi im Visier haben und an verschiedenen Punkten fotografieren, bevor man sie dann mit dem letzten Foto verbannen kann. Und das finde ich auf dem Papier eine super tolle Spielidee, weil es ja wirklich genau entgegen dem Instinkt läuft, das man in einem Horrorspiel hat. Und das finde ich richtig toll. Das Problem ist nur, um das direkt quasi mit einzusacken, und das Problem wird schon offensichtlich für mich zumindest, wenn man mit Hiskora da übt am Anfang und sie noch gar kein Geist oder sowas ist, die Inszenierung, weil es geht nicht einfach nur darum, Fotos zu machen und dann werden die Hotspots angezeigt und gut ist, sondern da gibt's an der Seite dann immer noch direkt so eine Art Dotierung, wie gut man jetzt diese Hotspots erwischt hat, und dann steht dann sowas wie, weiß ich nicht, Mega-Hotspot und Base-Power aufgeladen und wow, besonders schnell Hotspot entdeckt. Und dafür gibt's Punkte im Tausender-Bereich und die werden in Echtzeit quasi hochgerechnet, während man diese Fotos macht. Und diese Punkteinblendung, wie viel, in Anführungszeichen, Schaden ich quasi gerade anrichte, beziehungsweise wie gut ich mich anstelle, das ist für mich der Punkt gewesen, wo ich wusste, nein, das Spiel finde ich scheiße. Weil, und das ist jetzt auf eine gewisse Weise ein subjektiver Kritikpunkt, weil ich glaube, es gibt Leute, die finden das toll oder die stören sich daran nicht, aber für mich hat das in einem Horrorspiel nichts zu suchen. Das ist Immersionskiller überhaupt, wenn du links schon eine Highscore-Liste angezeigt bekommst, während du noch in der Monsterbekämpfung drin bist. Das fand ich richtig, richtig doof.
Also ich fand, ich habe da zwei Empfindungen gehabt. Also mein erster Eindruck war sowieso auch beim Tutorial, wo ich hatte ja schon gesagt, dieser Gamification-Ansatz oder so viel Gameplay-Elemente. Ich fand das, mein erster Gedanke so war so, okay, das gibt's eigentlich sehr wenig. Gerade so westliche Horrorspiele ist immer eher irgendwo rumlaufen, verstecken, fliehen. Ne? Also dass man so Gameplay-Elemente eigentlich deutlich weniger hat. Und habe mir dann gedacht, so, das ist eigentlich mal ganz interessant, mal gucken, was sie daraus machen. Leider machen sie daraus nichts, weil auch, und ich, wie du schon sagtest, der Aspekt, dass man mit einer Kamera sich mit der Spielfigur durch die Umgebung bewegt und diese Kamera benutzt, um vielleicht auch so Überraschungsmomente zu haben, die Geister erst zu entdecken oder bestimmte Dinge, die dann auf mich auch zustoßen, wenn ich durch diese Kamera blicke, das hat alles super viel Potenzial. Es wird halt hier leider nur zu einem mit eigentlich immer weiterführenden Gameplay-Elementen völlig überladenen Minigame-System, wo ich eigentlich immer nur so dann gucke, so okay, jetzt muss ich sehen, dass ich das richtig in den Blickwinkel bekomme, dann wird noch ein Score angezeigt. Und das ist halt wirklich sehr schade. Und das ist wiederum, da gehe ich nochmal auf den Wii-Ableger zurück, da war es nämlich ganz anders. Es gab auch Kämpfe, die man mit der Kamera ausführte, aber ich würde sagen, zu 70-80% diente die Kamera eher dazu, dass ich die Spielumgebung erkundet habe. Es gab dann auch so akustische Signale, die dann mir zeigten, okay, hier geht es in die richtige Richtung, hier könnte jetzt der, und das war einmal dieses, wo ist der Geist? Wann taucht er auf? Ne? Und wie wird er sich mir zeigen? Das hat für mich vor allen Dingen Fatal Frame damals halt ausgemacht. Und ist hier leider halt, selbst dieser Aspekt wird zu einem ganz einfachen, so ein Brotkrumen auf dem Weg zum Ziel von jedem Level. Nämlich, die Kamera dient ja auch dazu, dass ich kann zum Beispiel Objekte aus dem Jenseits in die Realität bringen. Ne? Also da gibt's dann auf einmal, ich kann Schalter damit zurückholen oder kann dann mit dem interagieren, um weiterzukommen. Oder ich fotografiere ein bestimmtes Objekt ab und danach kann ich mir irgendwie über einen Tastendruck anzeigen lassen, wo ein Geist langläuft, und dann muss ich diesem Geist folgen. Und das sind halt alles so Elemente, das hat nichts Überraschendes mehr. Ne, da ist nichts, was irgendwie, was die Kamera wie ich nutzt, als ein Element, was Grusel erzeugen könnte oder Horror.
Ja, also wie gesagt, da ist so viel Potenzial drin, weil, um das nochmal auch vielleicht zu betonen, wenn du die Kamera benutzt, dann gehst du ja auch in eine extra Ansicht, wo deine Rundumsicht viel kleiner ist. Also du konzentrierst dich auf einen Ausschnitt, der dann so rangezoomt wird. Und das ist ja auch, was hatten wir schon häufiger hier im Podcast, das sorgt für den Effekt der gewissen Orientierungslosigkeit, weil du eben dich dann auf dein Motiv konzentrierst. Und das ist ja Horror das willst du ja eigentlich gar nicht. In einer schlimmen Situation deine Orientierung auch noch einspielen. schmälern. Mhm. Aber das musst du in diesem Spiel dann machen. Und das ist eigentlich so toll und so eine tolle Idee. Aber dann die Inszenierung mit diesen Punkten, wenn man, da sammelt man dann auch noch so eine extra Ressource, so kleine blaue, weiß ich gar nicht, wie ich das nennen soll, so kleine blaue Kügelchen, die in der Luft herumschwirren und die dann nochmal so einen extra Balken bei dir aufladen. Das sieht so, also man merkt einfach, das ist in dem Moment ein Videospiel und keine Horrorerfahrung. Und das hat, wie gesagt, für mich vollkommen den Grusel rausgenommen. Gepaart mit noch so kleineren Dingen, die dann eigentlich nur noch so der Tropfen auf dem viel zu heißen Stein war. Und zwar dieses, also das war das falsche Sprichwort, aber ihr wisst alle, was ich meine. Also das hat dann auch nicht mehr geholfen, dass dann es Cutscenes gibt manchmal, die eingreifen in dem Moment, wenn ich einem Geist begegne. Also ich entdecke einen Geist oder ein Monster oder was. Mhm. Und dann im Spielgeschehen stehe ich vor diesem Monster und es stürmt auf mich zu. Plötzlich kommt aber eine Cutscene mit einer komplett anderen Kamerafahrt. Das Monster sieht manchmal grafisch sogar ein bisschen anders aus und steht auch vollkommen woanders. Dann bekomme ich in dieser Cutscene so ein bisschen Emotionen von meiner Spielfigur. Dann ist die Cutscene vorbei und das Monster steht wie in so einem Default-Stand ein paar Zentimeter von mir entfernt und beginnt dann erst wieder auf mich zuzulaufen. Und das sind so handwerkliche Dinge, die mich auch vollkommen rausgerissen haben und die immer wieder passiert sind.
Ja, es gibt ja noch zusätzlich noch diese Quicktime-Events, wenn du Gegenstände findest und du kannst dich dann danach bücken und du weißt eigentlich schon, am Anfang im Tutorial ist das jetzt ein überraschender Moment, hätte ich jetzt mal gesagt, aber das wird dann später halt auch zum Selbstläufer. Wenn du nach einem Objekt greifst, kann es sein, dass so eine Geisterhand nach dir greift oder irgendwie sowas. Da musst du halt mit Quicktime-Event irgendwie dann dagegen steuern entsprechend. Und auch das, ja, bricht immer wieder die Immersion. Also sei es jetzt, wie du schon sagtest, der Look der Figuren, die irgendwie nicht in diese Kulisse so richtig passen, oder halt auch solche Aspekte. Und das Ganze, dieser Aspekt mit der Kamera wird ja nochmal einen draufgesetzt. Du kannst sie ja dann weiterentwickeln auch. Es gibt ja dann unterschiedliche Filmarten, also Filmrollen, die man findet, die dann besonders auch dazu geeignet sind. Zum Beispiel, die Geister kommen ja auf einen zu, die können einen durchaus auch verletzen in irgendeiner Form. Man kann die halt zum Staggern bringen, dass die halt dann ins Straucheln kommen, nicht mehr so leicht an einen rankommen und so weiter. Und man kann die Kamera mit den Punkten, die man wiederum in den Kämpfen sammelt, dann auch weiterentwickeln. Aber ich habe da nicht so, ehrlich gesagt, den Sinn drin gesehen. Das wirkte alles sehr aufgesetzt auch. Und vielleicht die Tatsache auch gerade mit den Cutscenes, ist ja auch vielleicht der Publisher dahinter, die sind jetzt auch nicht gerade bekannt für AAA-Titel, würde ich jetzt einfach mal so sagen, Koei Tecmo. Und deswegen, ich glaube, das ist auch ein bisschen dem Budget geschuldet auch, ja.
Ja, das kann sehr gut sein. Also ich stimme dir komplett zu bei allem, was du sagst, was vielleicht noch obendrauf kommt, so ein bisschen, was immer noch diese Art der Inszenierung angeht, nach Ende eines Kapitels, also die Geschichte ist eingeteilt in verschiedene Kapitel, gibt's dann sogar nochmal so eine Art Auswertung deiner Performance. Da werden auch nochmal die Punkte zusammengezählt, die du gesammelt hast. Und die zählen auf so ein Budget ein und mit diesem Budget kannst du dir Items für deinen quasi nächsten Run kaufen. Und das fand ich auch hochinteressant. Du kannst dir dann so Gegenstände mitnehmen, wie hier, mit dem du dich verarzten kannst und sowas, neuen Film, mit dem du dann quasi auch nochmal Level neu spielen kannst. Und das war dann sowas, ich verstehe, warum das drin ist. Das motiviert dann zum mehr Punkte sammeln beim Fotos machen. Aber das gamifiziert gleichzeitig diese Horrorspielerfahrung so. Das ist so ein bisschen, als würde man, oh Gott, wie heißt es nochmal, Nils, mit der Kamera, wo du in diesem Asylum rumläufst, Outlast.
Outlast, oh ja.
Das ist so ein bisschen so, als würde man Outlast so strukturieren, dass man sagt, so, brich jetzt in dieses Asylum mit deiner Videokamera ein und versuche möglichst viele der Insassen so lange zu filmen, dass es irgendwie Maximalpunkte gibt. Und wenn du es nicht gut genug gemacht hast, dann versuch es nochmal. Das ist einfach, das verwässert, finde ich, die Horrorerfahrung. Und das ist hier tatsächlich Grundlage des Spiels, häufiger in die Level neu reinzugehen und besser zu sein beim Fotos machen. Und ich finde, das hat in einem Horrorspiel also nichts zu suchen einfach.
Und das Spiel, was halt noch dazu kommt, also ich würde schon so sagen, man braucht so seine 10-12 Stunden, um das einmal so durchgespielt zu haben. Es spult halt auch dann nach 3-4 Stunden, merkt man es einfach, also die Kulissen wechseln sich dann doch, also geben sich so die Klinke in die Hand, das ähnelt sich dann doch auch alles. Und es kommt aber auch nichts Neues oder wirklich Interessantes mehr dazu. Also ich fand, das war dann also sehr langatmig auch, das Ganze auch. Und also ich hätte jetzt nicht nochmal Bock, das nochmal mit einem New Game Plus nochmal zu spielen, muss ich ehrlich sagen. Gab's denn bei dir, das würde mich mal interessieren, gab es irgendwie einen Horrormoment, irgendeine Szene, wo du sagst, so, da habe ich jetzt, ich glaube nicht, dass du, dass man, also wir haben schon Spiele gehabt, die haben deutlich mehr Angst bei mir erzeugt. Ja. Gab es so einen Moment bei dir beim Spiel?
Also ich würde jetzt gar nicht so einen gezielter rausgreifen. Ich glaube, für mich war es immer am gruseligsten, wenn ironischerweise keine Geister auf dem Weg zu mir waren, sondern wenn ich in den Kulissen unterwegs war und einfach nur mit der Kamera mich so ein bisschen umgeschaut habe und so ein bisschen die Kulisse auf mich einwirken konnte, wenn der Soundtrack da war, wenn die Geräusche da waren, da fand ich es eigentlich immer, da war ich angespannt, sage ich mal. Da war ich angenehm angespannt, aber in dem Moment, wenn das Fotospielchen losgeht, war ich immer so, und ich glaube, also wie gesagt, ich glaube, ich bin auch einfach nicht Zielgruppe für diese Spiele. Ich würde schon sagen, zu gewisser Weise ist es wirklich, auch wenn man das sagen kann, objektiv verwässert es die Horrorspielerfahrung, wenn da links diese Rangliste und die Punktevergabe direkt eingeblendet wird, weil dann etwas anderes als die Horrorerfahrung in den Vordergrund rückt. Aber davon abgesehen bin ich, glaube ich, einfach nicht Zielgruppe für diese Art Spiele, dieses, man bekommt Punkte und das Character Design, was so furchtbar Stereotyp ist. Die Charaktere fand ich alle ziemlich blass. Also da war keine Figur dabei, wo ich dachte, wow, mich interessiert wirklich, was mit dir passiert. Das war alles so, finde ich, fühlte sich an, aufgebaut auf diesem Gimmick der Kamera, die aber auch nur richtig gut funktioniert, stelle ich mir zumindest vor, wenn man mit der Wii U spielt. Und da würde ich dich auch gleich mal fragen, wegen der Konsolenversion, wenn man es auf dem PC spielt, spüre ich zumindest also nix von irgendwie, wow, hier ist es toll, mit einer Kamera zu arbeiten. Die Tastaturbelegung funktioniert schon, aber man merkt ganz deutlich, das wurde ursprünglich mal für ein anderes Endgerät entwickelt.
Genau, also ich glaube, auf der Wii U hätte es mich aber auch, da wäre das irgendwann ermüdend gewesen. Ja. Also die ganze Zeit, du weißt, der Controller mit dem Display, das war jetzt auch nicht gerade das leichteste Gerät. Also das ist dann so ein bisschen, dass man, ich meine, es ist jetzt nicht Augmented Reality gewesen, aber wahrscheinlich, man fuchtelt dann schon eher den Blickwinkel, versucht man dann damit zu finden und dann sitzt man da und bewegt dann den Controller. Hier ist es halt wirklich dann einfach über die Analogsticks. Ja, ich meine, wie du schon eingangs gesagt hast, das Spiel war ursprünglich für die Wii U gedacht, also auch für eine Bewegungssteuerung. Das funktioniert jetzt hier dann wirklich bei weitem nicht so gut. Es ist halt, wie so häufig, wenn so ein Spiel portiert wird, fühlt sich dann eher so halbgar bis gar nicht gut an, entsprechend so. Das hat mich jetzt auch nicht so, also es gab bei mir, jetzt muss man mal gerade überlegen, ich hatte lange überlegt, weil ich fand, hatte ich ja eingangs gesagt, diese Gameplay-Elemente, und da würde ich durchaus auch das Einblenden von Zahlen oder von einem Score, da habe ich mir gedacht, das ist ja ganz interessant mal. Und dann habe ich selber nochmal überlegt, was waren denn gute Horrorspiele, wo du sehr viele Gameplay-Elemente hast? Und das ist mir jetzt gerade nochmal eingefallen, also auch als du sagst, und ja, das Spiel, was wir als allererstes in unserer ersten Folge behandelt waren, nämlich Dead Space. Und das ist ja eigentlich quasi ein Third-Person-Shooter, würde ich jetzt mal so sagen, so, ne? Aber genau das spricht ja auch für das Argument, was du eben auch genannt hast. Da hast du halt keine Punkte, die aufploppen, sondern das Geile damals war ja sogar Isaacs Anzug war ja eigentlich das Hatz, über das ich alle Informationen bekam, die ich eigentlich auch brauchte, so, ne? Und, also, das ist durchaus ein Beweis, man kann richtig viele Gameplay-Elemente haben, die sogar richtig tiefgehend sind, wie bei Dead Space, weil ich ja noch dieses Body-Dismemberment habe. Also, wie ich agiere, hat Auswirkungen, wie Gegner auf mich zukommen und so weiter. Und dann habe ich halt mir im Nachhinein gedacht, ja, also das Spiel scheitert hier jetzt nicht daran, dass es halt so viele Game-Elemente hat, sondern dass es sie halt einfach inflationär gebraucht und dann noch diese Score-Einblendung. Vielleicht ist das aber auch, da wage ich mal die These, ein spezieller Aspekt in japanischen Spielen, der halt irgendwie dann noch eine Rolle spielt. Es gibt sicher auch japanische Spiele, die nicht mit so Scores arbeiten oder sowas, aber also ich habe auch gerne die Yakuza-Reihe gespielt, da gab es auch Punkte rauf und runter. Das ist halt einfach wichtig auch. Ne?
Ich überlege auch gerade, aber da will ich jetzt nichts Falsches sagen. Ich habe damals, also vor vielen Monaten mal, mit André Nio gespielt. Dieses, ich sag mal ganz vorsichtig, fanasiatische Dark Souls, wobei das ja auch Quatsch ist. Also Dark Souls ist ja, also das Dark Souls mit der extrem asiatischen Ästhetik und da...
Mit einem sehr abwechslungsreichen Gameplay, da waren viele coole Elemente drin, ja.
Das ist, genau, aber da habe ich gerade überlegt, ob es da nicht auch so Punkte-Einblendungen gab, wenn ich Gegner weghaue. Irgendwas war da, ich bin mir aber nicht mehr sicher.
Ja, ich glaube aber auch sowas wie eine Endbewertung bei Kämpfen oder sowas, das gab es da auch.
Ja, genau. Ja. Also das ist vielleicht für westliche Köpfe einfach generell, jetzt unabhängig vom Genre, einfach ein Element, das, glaube ich, mittlerweile bei westlichen Spielen vor allem noch zu finden ist, bei so Arcade-Spielen und Plattformern und so. Aber überall da, wo Atmosphäre und Geschichte im Vordergrund steht, gibt's eigentlich keine richtigen Punktebewertung mehr für die Performance, weil was anderes im Vordergrund steht. Und hier es ist schon, macht schon Sinn, eine mechanische Herausforderung wie das Fotografieren mit Punkten zu bewerten. Aber ich glaube, was mich da vor allem stört, ist diese Unmittelbarkeit. Also noch während ich in der Bedrohungssituation bin, bekomme ich schon meine Punkte aufgerechnet. Und das sind so zwei Ebenen, die völlig weit voneinander wegliegen, die mich da rausholen. Das ist, glaube ich, mein Problem damit.
Bist du gestorben mal im Spiel? Das war halt auch noch so ein Aspekt. Also die Bedrohung durch diese Geister, das war nicht, ich meine, die Vorstellung, das sind halt eigentlich quasi so durchsichtige Wesen, die aber mir durchaus auch Schaden machen können, aber das war nicht wirklich eine Bedrohung für mich und das, die haben mir auch selten, also wo ich sagen würde, das ist jetzt, die haben mir einen Schrecken eingejagt. Es gab mal so eine Szene, da bin ich auch durch diesen Wald dann, diesen Berg rauf und dann war dann so ein See und man geht dann auf diesen See zu und dann kommt auch eine Cutscene und dann dauert es ein bisschen, man ist dann wieder im Spiel und dann schälen sich so die Geister aus dem Wasser raus und hinter mir taucht dann natürlich auch gerne benutztes Motiv, das hinter einem dann auch nochmal ein Gegner spawnt. Also das fand ich aber ganz nett gemacht eigentlich, aber ansonsten muss ich auch sagen, also diese Geisterbedrohung, das war nicht wirklich, also ist nicht wirklich zu mir durchgedrungen, muss ich sagen.
Gab es denn für dich eine Szene, die dann trotzdem irgendwie hängen geblieben ist, wo du sagst so, boah, oder vielleicht sogar so gefragt, dafür hat sich's gelohnt, dieses Spiel zu spielen?
Nee, also gelohnt nicht, aber es gab die zahlreichen Cutscenes, die ja dann auch immer so, es gab später dann so Cutscenes, die sind ganz eindeutig, haben die diesen VHS-Look, ne? Also das so richtige Schlieren im Bild, als ob jemand das Tracking am Videorekorder nicht richtig eingestellt hat. Und da gab es dann so eine Szene, die kulminierte dann darin, dass man so eine Art Geist hatte, aber der wirkte schon körperlich und dann, das war so ein Klassiker, wieder irgendwie so mit schwarzen Haaren, die sich dann so verrenkt auf die Kamera zubewegte. Und das war einfach nur eine Cutscene. Und das war ganz, ganz cool gemacht, fand ich. Das war dann auch so ein kurzer Schockmoment. Die Bewegung, das war so unnatürlich. Das war aber dann auch wieder so, ja cool, das war stimmungsvoll. Und dann geht das eigentliche Spiel los und dann ist es wieder nicht mehr so stimmungsvoll. Und das ist halt so ein Aspekt, der spricht nicht gerade für das Spiel, wenn mich eine Cutscene am ehesten irgendwie so ein bisschen Grusel erzeugt hat.
Ja, und zumal viele dieser Cutscenes auch immer so komisch, künstlich abgetrennt vom Rest des Spiels wirken. Ich habe es ja schon beschrieben, vor allem ganz zu Beginn auch im Prolog, nicht im Prolog, aber im ersten Kapitel gibt es schon so eine Szene, wenn du zum ersten Mal auf so einen Gegner stößt, da wird das ganz offensichtlich, also dass die Figuren nach Ende der Cutscene ganz woanders stehen als noch in der Cutscene. Das sind Kleinigkeiten, aber gerade in einem Horrorspiel, wo es auf diese Kleinigkeiten ankommt, holt einen, das finde ich sehr raus. Also da war ich alles nicht so beeindruckt von. Was mich nur interessieren würde, von deiner Spielerfahrung her, wie war es denn jetzt auf dem Controller? Also hat sich das gut angefühlt?
Ja, eigentlich schon. Also wie gesagt, man merkte schon, dass das Spiel ursprünglich für so eine Bewegungssteuerung auch ausgelegt ist. Ich fand es jetzt in Ordnung so. Also es ist trotzdem halt, es war ein sperriges Spielerlebnis. Ne? Drücke diese Taste, um das zu bewegen. Oder drücke diese Taste, damit du jetzt in die Knie gehen kannst, damit die Kamera schön über deinen Minirock dann nochmal zeigen kann, wie du irgendwo durchgehst oder sowas. Ich fand es jetzt nicht besonders nervig, aber es war jetzt auch nicht besonders angenehm, muss ich sagen. Ja.
Was machen wir denn jetzt mit diesem Spiel? Also, wovor ich immer noch staunt davor sitze, ist, dass so viele Menschen dieses Spiel offenbar so toll finden. Also, wie gesagt, wir haben schon erzählt, Steam-Reviews gibt es sehr viele positive. Es hat sicherlich auch einen Grund, dass dieses Spiel jetzt auch nochmal auf dem PC erschienen ist. Hast du einen Erklärungsansatz, warum dieses Franchise oder gerade vielleicht dieses Spiel einfach so beliebt ist bei vielen Menschen?
Also wahrscheinlich, weil viele Leute auch noch gerade aus der Ära, also auch um 2000, ich meine, die Reihe gibt's halt schon eine Weile, ne? Ja. Ist auch eine wirklich alteingesessene Gruselspielreihe, würde ich schon sagen, und daher halt schon sicher auch ein paar tausend Fans hat auch weltweit, und was auch wieder so ein Aspekt hier, die YouTuber, also wenn man den Titel eingibt, gibt ganz viele, also auch wieder Reaktionsvideos, also sicherlich auch was Let's Play Fans gerne so beim Abendessen oder so mal so zwischendurch gucken oder sowas. Anders kann ich es mir ehrlich gesagt nicht erklären, weil also eine Empfehlung würde ich nicht aussprechen. Und nochmal, gerade im Vergleich zu den Ablegern, den ich damals gespielt hatte, da war die Kamera war viel mehr im Vordergrund, um die Spielumgebung zu erkunden. Und das hat für mich eigentlich diesen eigentlichen Horrorreiz ausgemacht. Ja. Warum das jetzt so, mich kannst du ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, vor allen Dingen auch nicht auf dem PC, weil wie gesagt, wenn es da eine große Gefolgschaft gegeben hätte, auf der Wii U könnte ich es noch eher nachvollziehen wegen der Einbindung des Controllers, aber auf PC kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Nee.
Ich möchte, Nils, ein Horrorspiel, das die ganze ganze Zeit nur aus Sicht einer Nachtsichtkamera stattfindet, weißt du? Also man.
Outlast hat das schon sehr viel, ne?
Aber dass man muss quasi nur das.
Ja. Ja, wobei ich auch, also bei Outlast, auch da, die Kamera hat ja einen Zweck, ich kann in der Dunkelheit sehen.
Ja,
also das genau, heißt also wirklich, und das, allein das als Aspekt, wo auch Schockmomente eingebaut werden können. Oder wenn dann auf einmal die Batterien leer ist und du stehst da in der Dunkelheit und siehst halt nur noch irgendwelche ihre Umrisse um dich rum oder dergleichen. Das funktioniert halt viel besser. Und da benutzt man ja diesen Blick durch die Kamera durch eine echt interessante Art und Weise. Ich muss immer auch ein bisschen dran denken, eine kurze Exkursion. Der Name Tom Savini sagt ja was, ne?
Ja.
Wahrscheinlich großer Special Effects. Der Mann war ja auch in Vietnam und der war da wohl Fotoreporter. Und der hat selber gesagt, der hätte da viel über die Anatomie, also auch durch Gewalteinwirkung und so weiter gelernt. Und für ihn war die Kamera immer etwas, ein Instrument, was eine Distanz gebracht hat. Also das, was er da gesehen hat, wurde für ihn besser verarbeitbar, indem er das durch die Linse gesehen hat, durch die Kamera so, ne? Und die Kamera an sich ist ja durchaus so ein Element auch in Spielen, wo man denkt so, das erzeugt eine Distanz. Aber das kann einen halt auch, wenn es ein richtig cooles Spielelement wird, richtig reinziehen. Wie zum Beispiel, wie wir gesagt haben, bei Outlast oder als kleinen Tipp, Darkness Under My Bed, das ist ein Spiel, was wir behandelt haben. Also das kann auch richtig gut funktionieren. Aber ich muss irgendwie immer an diese Tom Savini-Anekdote, das hat er mal erzählt in so einem Interview.
Ja, richtig schön. Aber es ist schade, ne? Also ich rätsel auch ein bisschen darüber. Ich bin auch noch der Meinung, bei mir ist es auch wirklich schwierig, einen Zugang zu dieser Art Spiel zu finden, weil die Präsentation einfach so krass japanisch ist, so typisch japanisch, wie man es halt so kennt, mit den angefangen von diesen Schulmädchenkostümen über die sinnlos dickbusigen Zombie-Geister bis hin zu diesem gamifizierten Horrormomenten. Diese drei Dinge, die holen mich da einfach raus, so sehr ich es auch wollte. Ich komme da nicht rein. Und deswegen schlage ich vor, Nils, unbedingt, das nächste japanische Horrorspiel, das wir spielen, ist ganz anders als dieses hier.
Genau, deswegen auch gerne. Ich meine, kann ja durchaus sein, dass da jetzt auch die Leute, die das uns gebeten haben, mal ein japanisches Horrorspiel zu behandeln, dass sie die Fatal Frame-Reihe gar nicht kennen.
Ja.
Gut, jetzt, wie gesagt, viel verpassen sie da nicht. Aber ich meine, wenn da andererseits andere konkrete Vorschläge sind, unbedingt mal das Spiel. Und nochmal, auch ich hatte es eingangs gesagt, bin immer noch ein großer Fan. Ich finde auch gerade koreanischen Horror, wenn man sich auf Netflix einige der Produktionen und so anschaut, finde ich richtig cool und bin großer Fan auch von japanischen Horrorfilmen aus der Zeit, also von The Ring oder Pulse oder auch so ein bisschen alles von Mieke da, The Audition, auch alles, was so ein bisschen abseitiger war damals. Also japanisches Kino fand ich damals super interessant und ich bin da eigentlich auch immer sehr offen auch.
Ja, also das ist so quasi unser Appell an euch da draußen, uns im Forum von The Pod weiterhin Empfehlungen zu schreiben, die wir uns anschauen sollen. Bitte gute Empfehlungen, wir wären sehr dankbar.
Ja, genau. Ja. Und bis dahin haben wir unsere Stimmen dann auch wieder ein bisschen mehr geschont. Wie ich schon eingangs befürchtet hatte, man merkt einem, es geht die Stimme hin und wieder mal flöten, so, ne?
Ja, und es kommt weniger Sauerstoff im Kopf an, als normalerweise ist. Man muss über alles so ein bisschen mehr nachdenken, als eigentlich notwendig.
Ja. Zum Glück hatten wir jetzt nicht hier so den Meilenstein des Kopf-Videospiels. Ja,
ich bin auch froh.
Ja.
So ein Edith Finch jetzt nochmal richtig schön Tiefenanalyse.
Ja, genau,
ich bin froh, wir hatten das Gegenteil davon. Ja. Einfach so ein sexy Horrorspiel.
Mit Highscores, genau.
Ja, genau. Ja. Also, ich glaube, wir sind uns einig, das war jetzt nichts, aber es war halt mal wieder wie immer interessant, auch mal Dinge zu probieren, von denen man schon weiß, die schmecken einem nicht. Wir werden aber schauen, Nils, das sage ich mehr zu dir als zu den Leuten da draußen, dass das nächste Spiel wieder ein gutes ist.
Oh ja, da müssen wir für sorgen.
Da können wir mal gucken jetzt dann.
Ich glaube, es gab auch schon wieder ein paar Vorschläge, also wir schauen nochmal.
Ja, genau. Dann würde ich sagen, Nils, wir machen diesen Sack zu, verabschieden uns von dem Berg, wie hieß er nochmal?
Hikami.
Ja. Und sind beide froh, dieses Spiel jetzt hinter uns lassen zu können. Wir hoffen, euch da draußen hat es Spaß gemacht, unseren kranken Stimmen und Köpfen zu lauschen. Wie gesagt, schreibt eure Empfehlung gerne ins Forum von The Pod. Genesungswünsche nehmen wir auch gerne entgegen und auch sonstige lieben Worte. Das war's von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder, wenn es erneut heißt.
Genau.
Genau.
Oh Gott, ich muss meine Stimme schonen. Bis demnächst.
Gute Nacht.
Hau rein, ciao.